Die Stimme für die Wahrheit erheben. Eine schöne Aussage, gut in der Theorie, und wir würden dieser Aussage alle zustimmen. Aber es etwas, dies zu tun und den Mut zu haben, ist etwas ganz anderes. Es war vor genau einem Monat, als dieser junge Mann, Thomas Neuner, seine Abschlussrede hielt des Matura-Jahrgangs. Er war auf der HTL Wels und war dort 5 Jahre, um seine Matura zu machen. Und dann vor versammelter Mannschaft bei der Rede packte er aus. Seine Vorwürfe, 4 Selbstmorde, die im Zusammenhang mit der Schule stehen sollen, eine Messerattacke, die von der Schulleitung versucht wird, unter den Tisch zu kehren, überfüllte Klassenräume, unmotivierte Lehrer. Anwesend sind alle Kollegen, Maturanten von ihm, die Eltern, die Schulaufsicht und sogar der Bürgermeister vor einem Monat in der HTL Wels. Zitat am Ende seiner Rede: Mir wurde mehrfach davon abgeredet, diese Rede zu halten, aber ich habe es trotzdem gemacht. Mutig. Ich möchte nicht mit dem Finger zeigen auf die Schule, sondern auf den mutigen jungen Mann. Das machst du nicht zum Ansehen, das machst du nicht, weil du ein Aushängeschild brauchst. Und es gibt auch noch ganz andere Leute, die ihre Stimme für die Wahrheit erhoben haben. Die die Wahrheit ausgesprochen haben, sogar zu Königen und Herrschern. Es war im Juni 2013, als es zu einer spektakulären Veröffentlichung kam. Geheime Dokumente kamen ans Licht. Und der 29-jährige Edward Snowden, bis dato Mitarbeiter des amerikanischen Geheimdienstes, hat dazu beigetragen. Warum? Weil er diese systematische Bespitzelung nicht mehr aushalten konnte und er bringt Top Secret Details und Dokumente an die Öffentlichkeit. Und er belegt, dass der amerikanische Geheimdienst, die NSA, illegal viele Menschen überwacht und quasi jede Regierung dieser Welt von den USA. Was die Wochen danach folgt, ist eine schockierende Hetzjagd auf einen Menschen, der wie ein zum Tode verurteiltes Tier gejagt wird. Und er flieht dann, er will nach Lateinamerika fliehen, aber wird in Russland gestoppt und muss dann dort bleiben. Und er kann in quasi kein anderes Land dieser Erde gehen, weil er dann von allen an die USA ausgeliefert werden würde. Und dort würde ihm der Prozess gemacht werden. Ja, er lebt bis heute in Russland im Exil und einige würden ihn gern vor Gericht sehen und das Todesurteil über ihn hören, als Staatsfeind. Aber er setzt sich weiterhin unerschrocken für die Wahrheit ein. Und das zum Beispiel dieses Jahr, was er getwittert hat, und zwar in dem roten Kasten. Auf Twitter schrieb er dieses Jahr: Speak not because it is safe, but because it is right. Sprech nicht, weil es sicher ist, sondern erheb deine Stimme, weil es richtig ist. Warum tut jemand so etwas? Warum tut sich das jemand an? Warum riskieren Leute das und tun ihren Mund auf? Warum nicht einfach ein ruhiges Leben? Oft ist der Grund ein großer und begründeter Zorn wegen Ungerechtigkeit und Schuld, aber auch vielleicht wegen persönlicher Betroffenheit, die sie erlebt haben, weil ethische Grenzen überschritten wurden. Und manchmal gibt es andere Gründe auch, warum Leute die Wahrheit ausrufen. Andere Gründe, die nicht für sich selbst sprechen, nicht ihre eigenen Ansichten proklamieren, sondern die als Boten des Schöpfers in diese Welt kommen. Sie erheben ihre Stimme für die Wahrheit, weil die Wahrheit ihre Stimme erhoben hat. Und genau das macht die alttestamentlichen Propheten so wichtig. Das Problem war in Lukas 3, wir haben es in der Lesung gehört, dass zu der Zeit nicht mehr viele davon da waren. Tatsächlich lagen 400 Jahre Stille davor. 400 Jahre, in denen Gott nicht gesprochen hatte. Was wir in der Bibel berichtet kriegen. Sicher, Gott war am Handeln. Aber das rechte Timing ist alles. Und dann setzen wir auf heute in Lukas 3 und wir merken, dass da etwas vor sich geht. Da passieren die wundersamsten Dinge. Und wenn wir dann darüber nachdenken, dass bald jetzt Jesus auf die Welt kommt, ich rede vom Lukas-Evangelium, jetzt nicht von unserem Jahresablauf, dann hätte das ganz leicht übersehen werden können in der globalen Perspektive. Und hier in Lukas 3 nehmen diese Dinge an Fahrt auf. Wir merken, hier kommt es zu einem Gangwechsel von den ersten in den zweiten Gang. Und deswegen heute diese Predigt über Lukas 3, 1 bis 20. Es gibt zwei große Teile. Der erste Teil ist Gottes Vorbereitung für seinen Propheten. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die Bibel aufschlagen, vielleicht habt ihr sie noch aufgeschlagen und könnt es ein bisschen mitverfolgen, ob das stimmt, was ich hier sage. Lukas 3. Lukas möchte, dass wir das, was hier passiert, in einer ganz bestimmten Zeit verankern. Und dann kommt am Anfang eine Liste der Mächtigen und Einflussreichen der damaligen Zeit. Vielleicht hast du das schon mal in der Zeitung gesehen, wenn so eine Liste der reichsten Menschen abgedruckt wird oder der einflussreichsten Menschen. Und sowas Ähnliches haben wir in Lukas 3. Und ganz oben auf der Rangliste der Mächtigen von Palästina im Jahre 40 nach Christus. Ganz oben steht der römische Herrscher Kaiser Tiberius. Und dann in der Machtfolge weiter unten kommt Pontius Pilatus, Statthalter von Judäa. Und dann kommen diese Klientelkönige, die so lange herrschen durften, wie sie ihren Herren gut gedient haben. Und dann ab Vers 2 kommt ein Schwenk auf die jüdische Rangliste. Und ganz oben steht Hannas und Kaiphas, die amtierenden Hohepriester. Das sind also die Mächtigen der Zeit. Aber das ist noch nicht der eigentliche Punkt hier im Text. Und jetzt kommt im Gegensatz dazu jemand, der ganz unbekannt ist, der nicht auf so einer Rangliste auftaucht, nämlich Johannes. Und wenn du die Verse 1 und 2 liest im dritten Kapitel, dann lässt sich das aufhorchen, denn sie beginnen analog zu dem, was in Jeremia steht. Ähnlich wie in Jeremia 1, Vers 2. Da steht, zu ihm geschah das Wort des Herrn zur Zeit Josias, des Sohnes Amos, des Königs von Juda im 13. Jahr seiner Herrschaft. Und hier wieder in unserem Lukas-Evangelium, das Wort des Herrn geschah zu Johannes, Sohn des Zacharias. Siehst du die Parallele, die hier gezogen wird? Obwohl 400 Jahre dazwischen liegen, dieselbe Bestimmung. Aber Johannes wird der Letzte seiner Gruppe sein. Er wird endgültig diese neue Ära einleiten. Wie seine Vorgänger hat er die Aufgabe, die Wahrheit auszusprechen und seine Stimme zu erheben gegen die Mächtigen seiner Zeit. Eine harte Berufung. Aber er stolpert nicht einfach so hinein in seine Mission. Nein, er wird darauf vorbereitet. Und deshalb fügt Lukas dieses Zitat ein aus Jesaja. Das wird uns interessanterweise in allen vier Evangelien berichtet. Und das muss uns aufhorchen lassen. Wenn etwas übereinstimmend in allen vier Evangelien steht, dann müssen wir genau hinschauen. Und wir haben es vorher gehört, in Jesaja wird beschrieben, dass da eine Stimme in der Wüste ruft: Bereitet Gott dem Herrn den Weg. Aber wir wissen nicht, welcher Körper zu dieser Stimme gehört. Es ist eine Stimme aus dem Off, aus dem Hintergrund. Und das ist der Punkt in Lukas 3, Vers 4. Da steht nämlich, wie geschrieben steht, im Buch der Worte des Propheten Jesaja: Eine Stimme in der Wüste, die Stimme eines Predigers, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Und alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden. Und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Wenn ein König damals eine Reise unternahm, dann hat er seine Knechte vorausgeschickt, um den Weg passierbar zu machen. Und da war es durchaus angebracht, dass diese Knechte wochenlang, vielleicht monatelang arbeiten, um eine Wegstrecke für den König passierbar zu machen. Hier kommt jemand, der ist weitaus größer als irgendein König der damaligen Zeit. Weitaus mächtiger, weitaus erhabener. Es ist Jahwe, der Gott des Alten Testaments. Er ist der Schöpfer. Er ist der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Macht euch auf den Weg, macht euch bereit für Gott. Und es ist nicht irgendein lokaler König. Nein, er ist der globale Machthaber, der sich auf den Weg macht, um in seine Welt zu kommen. Macht den Weg bereit. Und dann sehen wir in Vers 6, und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Alle Menschen. Und das ist eine recht gute Übersetzung von dem Wort, was in Jesaja steht. Alle Menschen werden das Heil sehen. In Jesus Christus. Er ist der König, für den wir den Weg bereiten sollen. Aber da gibt es noch ein Rätsel in dieser ganzen Angelegenheit. Jesaja 40 spricht nicht von Johannes und von Jesus, sondern vom Ende des Exils. Jesaja 39 sagt, das Volk muss in das Exil. Und Jesaja 40 sagt, ihr kommt zurück aus dem Exil. Das ist das Ende. Und dann lesen wir, dass die Stimme zur Freude Israels rufen soll. Und der kommt aus einem bestimmten Grund. Er kommt, um sein Volk herauszuholen, zu befreien. Das Problem an der Sache ist, dass die Befreiung schon stattgefunden hat. 600 Jahre vor Christus. Das Volk ist schon zurückgekehrt aus dem Exil. Die Rückkehr hat schon stattgefunden, Jesaja 40. Also was um alles in der Welt geht hier eigentlich ab? Und alle vier Evangelien machen denselben Punkt. Die Befreiung, die Rückkehr aus dem Exil 600 Jahre vor Christus, die war erst der Anfang. Die war erst der Anfang für das, was kommen sollte, um das Volk aus einem größeren Exil herauszuführen, nämlich aus der Trennung von Gott herauszuführen und zurückzuführen zu ihrem Schöpfer. Das ist der eigentliche Grund. Und das erkennen wir erst, wenn wir das Neue Testament lesen. Dass Jesus sein Volk aus dem Exil zurückführt und mit Gott wieder in Verbindung bringt. Das Exil, das war ein Leben ohne Gott. Und jetzt wird einer angekündigt, der sein Volk wieder zurückführt in die Gemeinschaft mit Gott. Und auf diesem Hintergrund wird die Mission von Johannes verständlich. Er war ein Prophet wie die früheren, der das Volk zur Umkehr rufte, um sie aus diesem größeren Exil herauszuführen, von den Sünden abzuwenden und zu Gott hinzuwenden. Und jetzt passiert es, jetzt passiert es, jetzt ist der Zeitpunkt erreicht. Die zweite Hälfte, die erste war die Vorbereitung für seinen Propheten. Gott hat seinen Propheten vorbereitet. Und jetzt kommt die Vorbereitung des Propheten für Gott. Der Prophet bereitet den Weg vor für Gott. Worum geht es überhaupt? Eine kurze Zusammenfassung steht in Vers 3. Johannes predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und das war eine provokante Botschaft. Zu der Zeit war die Taufe für die Heiden reserviert. Für die, die nicht zu Gottes Volk gehörten. Für die, die unrein waren. Die Reinigung brauchten von ihren Sünden. Die Griechen, die Nichtjuden, die Völker. Und die Taufe war das Angebot, dass du Mitglied von Gottes Volk werden konntest und damit in den Bund mit Gott eintreten. Und deswegen gab es diese Taufe als Symbol der Reinigung, einmal baden gehen, um zu reinigen, was die Heiden rituell unrein machte, was sie von Gott trennte. Und die Taufe war dann die Aussage, es ist weggewaschen. Es ist weggewaschen. Die Juden zu der Zeit damals dachten, wir brauchen es nicht. Ich brauche es nicht. Ich gehöre ja schon zu Gottes Volk. Ich stehe ja schon im Bund mit ihnen. Ich bin ja schon Teil davon. Was Johannes macht, er bringt diesen Gedanken, diese Heuchelei, diese Vorbehalte zum Vorschein, die Zuhörer in ihren Herzen tragen. Ja, sie haben Sünde in ihrem Herzen. Ja, sie haben Unreinheit in ihrem Herzen, obwohl sie zu Gottes Volk gehören. Genauso wie die Heiden. Brauchen sie Reinigung von ihren Sünden. Und damit konfrontiert er sie dann. Und es ist nicht die feine österreichische Art. Er sagt in Vers 7, ihr Otternbrut. Ihr Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt der Buße würdige Früchte. Er erhebt seine Stimme gegen die Mächtigen der damaligen Zeit. Sie standen vor ihm. Was für eine Courage. Er macht drei Dinge klar. Erstens, bei Gott gibt es keinen Raum für Selbstzufriedenheit. Vers 8. Beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Vielleicht begegnest du manchmal Leuten, die sagen, weißt du nicht, wer ich bin? Ist dir nicht bekannt, was ich für ein Amt inne habe? Was für eine Macht ich habe? Oder was denn fast natürlich den Boden ausreißt, ist, wenn du Leute triffst, die sagen, hey, weißt du nicht, wer meine Eltern sind? Weißt du nicht, wer mein Vater ist und was er gemacht hat? Aber als Gott sich ein Bundesvolk geschaffen hat, war die Intention ja nie eine einfache Zugehörigkeit, ein Mitgliedsausweis. Das wäre ja nie der Grund. Das war nie genug. Johannes sagte, wenn Gott wollte, könnte er aus diesen Steinen, die da rumliegen, Kinder erwecken. Dass du zu irgendetwas dazugehörst, einen Ausweis hast, das bringt dir noch nichts, sagt er. Gott möchte einen Lebensstil der Hingabe. Gott möchte einen Lebensstil der Abhängigkeit. Darum geht es, in Gemeinschaft mit ihm zu sein. Das ist, was er erwartet. Und nicht mit irgendwelchen Namen brüsten. Und die Warnung, die Johannes hier ausspricht, sie ist klar. Für alle, die zu Gottes Volk gehören, lebst du ein Lippenbekenntnis oder lebst du ein Lebensbekenntnis? Und durch diese Predigt wird die alle Selbstzufriedenheit ans Licht gebracht. Und er lässt sie wie ein Luftballon platzen. Prüf dich mal. Natürlich, wir können uns was vormachen. Schon. Natürlich, wir können unseren Nachbarn was vormachen, unseren Freunden, unseren Arbeitskollegen. Das können wir. Aber Gott sieht hindurch. Gott können wir nicht täuschen. Und die Warnung an dieser Stelle ist, wenn wir auf diese Dinge vertrauen, dann steuern wir auf eine große Überraschung zu. Und Johannes spricht die Wahrheit aus, egal wer ihm gegenübersteht. Für jeden, den es hören kann, und es erklingt durch die Jahrtausende, durch jede Generation bis in unsere heutige. Die Worte gehen auch weit über unsere Zeit hinaus. Gott wird kommen und wird Gericht halten. Das kommt dann später in dem Text. Und er wird alle Selbstgerechtigkeit ans Licht bringen. Das ist doch eine gute Sache, oder? Das ist doch eigentlich eine gute Sache. Jemand, der die Wahrheit ans Licht bringt. Oder willst du einem Bauernfänger auf den Leim gehen? Ich weiß nicht, sagt man hier Bauernfänger? Was würde man in Österreich sagen? Willst du einem, der dich täuscht, auf den Leim gehen? Und das auch noch in der lebenswichtigsten Dinge, in der Beziehung mit Gott? Willst du das? Nein, das will keiner von uns. Und deswegen ist diese Botschaft eine gute Botschaft an uns. Und dann kommt es sehr lebendig und sehr schockierend, die Sprache in Vers 9. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Das Ende ist noch nicht da, aber Jesus wird wiederkommen. Jesus kommt ein erstes Mal, das sehen wir dann in den nächsten Kapiteln, und Jesus wird wiederkommen. Die Axt ist schon an die Bäume gelegt. Das ist eine Dringlichkeit, zu der er hier aufruft. Überlegt euch nochmal, wie ihr leben wollt. Es gibt keinen Platz für Selbstzufriedenheit. Und an der Stelle möchte ich eine ganz kurze Pause lassen. Vielleicht spricht uns Gott an der Stelle. Ganz kurze Stille. Ja. Ein zweiter Punkt, den Johannes hier macht, ist, es gibt keinen Platz für Selbstgerechtigkeit. Und da gibt er ein paar praktische Anweisungen.
Nach dieser konfrontativen Aussage kommen die Zuhörer aus ihrer Deckung und sie reagieren genau richtig. Was sollen wir tun? Fragen sie. Sag uns, was wir tun sollen.
Und wenn du jemand bist, der gern praktische Anweisungen hat, jetzt kommen sie.
Wenn du zu Gottes Volk gehörst, wenn du im Bund mit Gott lebst, dann lebe entsprechend, lebe würdig deinem Stand.
Und Johannes sagt, wer zwei Unterkleider hat, der teile mit dem, der keines hat.
Sei großzügig. Ein Lebensstil der Großzügigkeit.
Und er meint nicht einfach mal zweimal im Jahr eine Spende oder Weihnachten im Schuhkarton, so gut diese Aktion ist, sondern es geht um jeden Tag. Es geht um einen Lebensstil.
Er ruft sie dazu auf, führt einen Lebensstil der Großzügigkeit.
Und dann spricht er auch furchtlos zu dieser Menge. Und da stehen auch mächtige Leute, zum Beispiel die Zöllner der damaligen Zeit, die sehr viel Macht hatten.
Interessanterweise sagt er zu den Zöllnern nicht, gib deinen Job auf, kündige deinen Beruf.
Die Zöllner damals waren Kollaborateure mit der römischen Besatzungsmacht. Die hat man nicht gemocht. Es waren unreine Leute. Aber er sagt nicht, gib deinen Job auf, sondern verlang nur so viel, wie dir zusteht.
Sei zuverlässig.
Verlang nicht mehr, als du verlangen darfst.
Er spricht die Wahrheit und die Gerechtigkeit zu diesen Mächtigen.
Tu nicht, was du tun willst, sondern was du tun musst.
Und es ist natürlich ein Aufruf an uns heute auch.
Nehme ich mir das, was mir zusteht, oder nehme ich mir mehr heraus aus dem Topf?
Und du kannst jetzt alle Bereiche durchgehen, von Wirtschaft über Politik, über die Kirche,
im religiösen Bereich, im Bereich des Sports.
Für alle, die da in krummen Sachen involviert sind.
Das ist ein Aufruf von Johannes, nimm nicht mehr, als dir zusteht.
Es ist ein Aufruf an die Mächtigen, an die Manager, an die Unternehmer,
nicht nur zum Thema Geld. Und der Aufruf geht an jeden von uns auch.
Führe einen Lebensstil der Zuverlässigkeit, der Vertrauenswürdigkeit und des guten Managements.
Und dann drittens, bei Gott gibt es keinen Platz. Wir hatten erstens für Selbstzufriedenheit, zweitens für Selbstgerechtigkeit und drittens für Ignoranz.
Es stehen auch Leute aus dem Militär ihm gegenüber und auch die Soldaten der damaligen Zeit hatten viel Macht.
Es waren auch Kollaborateure, die Gewalt ausführten der Römer.
Und wieder sagt er nicht, hört auf, für die Römer zu arbeiten,
sondern er sagt, Vers 14, tut niemand Gewalt an und erpresst niemand und begnügt euch mit eurem Sold.
Als Soldat in der damaligen Zeit ging es nicht um die Einhaltung von Menschenrechten.
Es gab kein UN-Kriegsverbrechertribunal.
Kriegsverbrechen war etwas, für was es nicht mal ein Wort gab.
Als Soldat hattest du damals die Macht und wenn du irgendwo hingekommen bist und dir hat was nicht gepasst, dann hast du es durchgesetzt, was du wolltest.
Nein, tut niemand Gewalt an und erpresst niemand und begnügt euch mit eurem Sold.
Total die praktischen Anweisungen. Und
wenn wir das zusammennehmen, dann ist es doch überraschend.
Er sagt nicht, geh öfters zum Gottesdienst,
lies öfters in der Bibel,
bete öfters.
Das hat er nicht gesagt, das ist alles gute Dinge, aber er hat es nicht gesagt.
Sondern es geht ja beim christlichen Leben nicht darum, dass ich abhake, meine Bibel lese, sondern dass ich in Beziehung bin mit dem Schöpfer dieser Welt, mit Gott.
Dass ich von meinen Sünden abkehre und in Gemeinschaft mit Gott lebe.
Und es wirkt sich ganz praktisch aus im Umgang mit meinem Geldbeutel,
im Umgang mit anderen Menschen,
im Umgang mit Schwachen und Benachteiligten.
Da zeigt sich das christliche Leben.
Sehr faszinierend.
Und die Dringlichkeit, die er hier anmahnt, ist nicht aufgrund der wirtschaftlichen oder sozialen Lage.
Das ist nicht der Punkt.
Er sagt, es ist dringlich, dass wir das nochmal überdenken müssen, aus einem ganz einfachen Grund.
Der Herr des Feuers kommt.
Es bleibt kein Raum für Ignoranz, weil der Herr des Feuers kommt. Und die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Der Besitzer ist am Kommen. Und wenn er kommt, dann gibt es eine große Überraschung. Deswegen müssen wir nochmal überdenken, wie wir leben, sagt er. Und als die Leute ihn gefragt haben, bist du der, der kommen wird? Bist du derjenige? Sagt er, ihr macht wohl Witze, ihr spinnt wohl. Der, der kommt, spielt in einer ganz anderen Liga. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen der Sandalen zu öffnen. Eine Arbeit, mit der du nicht einmal einen Sklaven der damaligen Zeit beauftragen würdest. Nein, ich bin's nicht, sagt Johannes. Aber er macht zwei Sachen klar über den, der kommen wird. Die erste Sache ist, er kommt mit Feuer, um zu reinigen. Anstelle von Wasser, mit der Johannes taufte, kommt er und tauft mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Wasser war ein Ritual der Reinigung. Wenn du mit dem Heiligen Geist getauft wirst, dann reinigt es dein Inneres. Dann bist du mit deinem Herzen rein. Und das ist eine große Hoffnung für uns alle, die wir Tag ein, Tag aus mit Dingen zu kämpfen haben, mit Unreinheit. Ja, Jesus reinigt uns mit seinem Feuer. Aber ohne den Geist Gottes ist die Warnung klar. Ohne den Geist Gottes ist dieses Feuer nicht reinigend, sondern die Spreu wird verbrannt. Das Feuer ist vernichtend. Es ist klar, egal wer der Johannes gegenübersteht, egal wie mächtig diese Leute sind, egal ob das Zöllner oder Soldaten sind, egal von wie vielen Menschen du der Chef bist, egal wie viel du auf dem Konto hast, egal wie viel Einfluss, für diese Botschaft, die Johannes hat, macht es keinen Unterschied. Das sagt der Text hier. Jesus kommt mit einem Feuer und dieses Feuer, auf der einen Seite reinigt es und auf der anderen Seite hat es die Macht zu zerstören. Merken wir das? Beides mal Feuer und beides mal von einer und derselben Person, von Jesus Christus. Und Johannes erhebt seine Stimme gegen die Mächtigen der damaligen Zeit. Und dann steht da am Schluss, in der Neues Leben ist es nicht so übersetzt, aber in der Elberfelder steht es so, indem er es nun auch mit vielen anderen Dingen ermahnte, verkündigte er dem Volk gute Botschaft. Ich weiß nicht, ob du das über meine Predigt bisher sagen würdest, aber der Text sagt es über die Predigt von Johannes. Gute Botschaft. Dass Gott wachrüttelt, ist gute Botschaft. Auch heute Morgen für uns. Und damit setzt der Johannes auf Kollisionskurs mit den Mächtigen und Einflussreichen der damaligen Zeit. Und deswegen ist es nicht überraschend, was wir dann im letzten Vers lesen, nämlich dass er ins Gefängnis gebracht wird von Herodes, dem König, weil der die Frau seines Bruders ausgespannt hatte und noch viel anderes Unrecht getan hatte. Aber Johannes hat es ausgesprochen. Er hatte den Mut und die Courage, die Wahrheit auszusprechen, die Stimme für die Wahrheit zu erheben. Ganz zum Schluss zwei Gedanken. Vielleicht stehen wir auf beiden Seiten von diesem Text. Auf der einen Seite, dass wir Empfänger der Botschaft sind, dass wir nochmal neu denken müssen, dass wir nochmal neu sortieren müssen. Wie gehe ich mit diesen Dingen um? Bin ich bereit zuzuhören? Bin ich bereit, dass Gott mein Leben verändert durch seinen Geist, dass er es reinigt? Und dann die andere Frage, wenn wir das gehört haben und unser Leben anders geworden ist, dann sind wir nicht nur Empfänger dieser Botschaft, sondern dann sind wir gleichermaßen auch Verkündiger dieser Botschaft. Dann sind wir aufgerufen, auch unsere Stimme für die Wahrheit zu erheben, als Sprachrohr Gottes. Und damit ist nicht nur gemeint, dass die, die vorne stehen im Gottesdienst, das machen und die Jugendgruppe machen, die Jungschar machen, sondern jeder von uns ist da in gewisser Weise herausgefordert. Jeder von uns, der Jesus kennengelernt hat und dessen Sünden vergeben worden sind, ist da aufgefordert, die Stimme zu erheben mit Weisheit. Sind wir bereit, auf die Stimme zu hören? Verkündigen wir sie? Ich möchte noch mal kurze Zeit der Stille lassen, auch wieder mit einem Instrumental. Und dann singen wir nach nach der Stille, O komm, du Geist der Wahrheit.